Nachrichten aufgetreten und hatte nicht nur die schrecklichen Dinge aufgezählt, die in der vergangenen Woche geschehen waren, als müsste irgendjemand daran erinnert werden, sondern auch noch erläutert, warum an ausnahmslos allen Vorfällen die Regierung schuld sei. Der Puls des Premierministers beschleunigte sich allein beim Gedanken an diese Vorwürfe, denn sie waren weder fair noch trafen sie zu. Wie um alles in der Welt hätte seine Regierung verhindern sollen, dass diese Brücke zusammenbrach? Es war empörend, dass überhaupt jemand unterstellte, man würde nicht genug für den Brückenbau ausgeben. Die Brücke war kaum 10 Jahre alt und die besten Fachleute wussten sich nicht im Mindesten zu erklären, warum sie mitten entzwei gebrochen war und ein Dutzend Autos in die feuchten Tiefen des Flusses unter sich gestürzt hatte. Und wie konnte es jemand wagen zu behaupten, der Mangel an Polizisten hätte zu diesen beiden sehr hässlichen und weithin publik gemachten Morden geführt? Oder dass die Regierung den außergewöhnlichen Hurrikan in den südwestlichen Grafschaften irgendwie hätte vorhersehen müssen, der so viele Menschen und ihr Hab und Gut geschädigt hatte? Und war es sein Fehler, dass einer seiner Juniorminister, Herbert Chorley, sich ausgerechnet in dieser Woche so seltsam aufgeführt hatte, dass er nun bald viel mehr Zeit mit seiner Familie verbringen würde? Eine düstere Stimmung hat das Land erfasst, hatte sein Gegner zum Schluss gesagt und sein breites Grinsen dabei kaum verborgen. Und leider traf dies vollkommen zu. Der Premierminister spürte es selbst. Die Menschen schienen tatsächlich unglücklicher als sonst. Sogar das Wetter war trostlos. So viel kalter Nebel mitten im Juli. Etwas stimmte nicht. Das war nicht normal. Er blätterte die zweite Seite des Berichts um, sah, wie lange er noch weiterging und gab resigniert auf. Er streckte die Arme über den Kopf und schaute sich traurig in seinem Büro um. Es war ein schöner Raum mit einem gediegenen Marmorkamin gegenüber hohen Schiebefenstern, die wegen der für die Jahreszeit ungewöhnlichen Kälte fest geschlossen waren. Mit einem leichten Schaudern stand der Premierminister auf, trat hinüber zu den Fenstern und sah hinaus in den feinen Nebel, der sich gegen die Scheibe drückte. In diesem Moment, während er dem Raum den Rücken zukehrte, hörte er hinter sich ein leises Husten. Er erstarrte Nase an Nase mit seinem erschrocken wirkenden Spiegelbild in der dunklen Scheibe. Er kannte dieses Husten. Er hatte es schon einmal gehört. Er drehte sich ganz langsam dem leeren Zimmer zu. »Hallo?« sagte er und bemühte sich, mutiger zu klingen, als er sich fühlte. Einen kurzen Moment gab er sich der aberwitzigen Hoffnung hin, niemand würde ihm antworten. Doch prompt ertönte eine Stimme. Eine forsche, schneidige Stimme, die so klang, als würde sie eine vorbereitete schriftliche Stellungnahme verlesen. Die Stimme kam, wie der Premierminister schon seit dem ersten Husten wusste, von dem froschartigen Männchen mit der langen silbernen Perücke, das auf einem kleinen, schäbigen Ölgemälde auf der anderen Seite des Zimmers abgebildet war.
»An den Premierminister der Muggel! Treffen dringend erforderlich! Bitte sofortige Antwort! Gruß! Fatsch!«
Der Mann in dem Gemälde sah den Premierminister fragend an.
Sagte der Premierminister, »hören Sie, das passt mir gerade gar nicht. Ich erwarte einen Anruf, verstehen Sie, des Präsidenten von...« »Der lässt sich verschieben«, sagte das Porträt sofort.
Dem Premierminister sank der Mut. Das hatte er befürchtet.
»Aber ich wollte wirklich lieber...« »Wir werden dafür sorgen, dass der Präsident den Anruf vergisst. Er wird stattdessen morgen Abend anrufen«, sagte der kleine Mann. »Bitte geben Sie Mr. Fatsch unverzüglich Antwort.«
»Nun gut«, sagte der Premierminister matt. »Einverstanden, ich werde Fatsch empfangen.« Er eilte zurück an seinen Schreibtisch und drückte dabei seine Krawatte zurecht. Kaum hatte er seinen Platz wieder eingenommen und seinen Gesichtszügen einen, wie er hoffte, entspannten und gefassten Ausdruck verliehen, als hell